sagen, ich bete noch, bevor wir mit dem vierten Sendschreiben weitermachen, mit dem vierten von sieben Sendschreiben am Anfang der Offenbarung. Allmächtiger Gott, unser Vater im Himmel, bitte wirk durch den Heiligen Geist. Bitte nimm meine Worte und sprich du zu uns, dass unser Leben immer mehr von der Wahrheit der Bibel erfasst wird und mit dieser Wahrheit in Einklang gebracht wird. Und dass du uns deinem Sohn, unserem Herrn Jesus, so immer ähnlicher machst. In seinem Namen bitten wir darum. Amen. Also, Offenbarung 2,18 und die folgenden. Wer kann, möge bitte aufstehen, wir hören Gottes Wort und da spricht Jesus wirklich direkt zu uns jetzt in dieser Stelle. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, so spricht der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße dem schimmernden Golderz gleichen. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und dein standhaftes Ausharren und weiß, dass deine Werke in letzter Zeit noch zahlreicher sind als die ersten. Doch ich habe an dir auszusetzen, dass du die Frau Isabel gewähren lässt, die sich für eine Prophetin ausgibt und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer Fleisch zu essen. Ich habe ihr Zeit gegeben, Buße zu tun. Doch sie will nicht Buße tun von ihrer Unzucht. Siehe, ich werfe sie aufs Krankenbett und die, welche mit ihr die Ehe brechen, in große Trübsal, wenn sie nicht Buße tun von den Werken dieser. Und ihre Kinder will ich an einer Seuche sterben lassen, dann werden alle Gemeinden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde einem jeden von euch nach seinen Werken geben. Euch anderen aber in Thyatira, allen denen, welche sich zu dieser Lehre nicht halten, der ihr die Tiefen des Satans, wie sie behaupten, nicht erkannt habt, euch sage ich, ich lege euch keine weitere Last auf, nur haltet das fest, was ihr besitzt, bis ich komme. Und wer da überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem will ich Macht über die Heiden geben. Und er soll sie mit eisernem Stab weiden, wie man irdene Gefäße zerschlägt, wie auch ich solche Macht von meinem Vater empfangen habe. Und ich will ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja, mit dem Platz nehmen seid ihr mir schon voraus. Aber bitte behaltet die Bibeln offen oder die elektronischen Bibeln offen, damit ihr mitlesen könnt. Ich glaube, das ist immer sehr hilfreich. Hast du dich schon einmal gefragt, wie Jesus über unsere Gemeinde denkt? Was denkt Jesus von unserer Gemeinde? Was würde er in einem Brief oder heute wohl eher in einem E-Mail an unsere Gemeinde schreiben? Ich denke, vieles von dem, was wir in seinem Brief an die Gemeinde in Thyatira lesen, wird in seinem Brief an uns stehen. Wir werden uns zunächst damit beschäftigen, was Jesus lobt, dann, wovor Jesus warnt und am Ende werden wir uns mit dem beschäftigen, was er zusagt, was er denen verspricht, die durchhalten bis ans Ende. Das Lob. Also in dieser Predigtreihe geht es um die sieben Briefe am Anfang der Offenbarung, die Johannes aufgeschrieben hat, die aber von Jesus stammen. Wieso stammen diese sieben Briefe von Jesus? Wir lesen das bei uns in Vers 18. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, dies sagt der Sohn Gottes, also Jesus. Es ist also Johannes, der schreibt, doch Jesus, der diktiert. Und diese Briefe, die wurden vor circa 2000 Jahren an Gemeinden in Kleinasien geschrieben. Das ist in der heutigen Türkei, aber sie sind nach wie vor absolut aktuell. Sie sind so aktuell, weil wir in derselben heilsgeschichtlichen Epoche leben wie die Christen damals. Es ist die Zeit, nach Jesu Himmelfahrt, nach seiner Auferstehung und bevor er wiederkommt. Wir leben in dieser Zeit, bevor Jesus wiederkommt, und das ist, was die Bibel ankündigt, dass Jesus wiederkommen wird. Aber nicht nur die heilsgeschichtliche Epoche ist dieselbe, es gibt auch Parallelen in der Gesellschaft und der Kultur. Heute mit der Gesellschaft und der Kultur damals. Natürlich leben wir nicht mehr im Römischen Reich, aber wir stehen heute unter einem ähnlichen Druck wie die Christen damals. Das Römische Reich hat so gut funktioniert und auch so lange bestanden, weil es von einem Netzwerk von Abhängigkeitsverhältnissen geprägt war, die sich vom Kaiser bis zum Sklaven nach unten gezogen haben. Und wer sich in diesem Netzwerk eingeordnet und untergeordnet hat, der hat profitiert. Wer also sich untergeordnet hat und einfach mitgemacht hat, der hat profitiert. Und das war auch in Thyatira so. Thyatira war keine große und auch keine politisch bedeutende Stadt, aber es war eine wohlhabende Stadt. Es war eine Stadt, die vom Handwerk geprägt war und wo es viele Handwerkszünfte, also solche Vereinigungen von Handwerkern gegeben hat. Wir wissen aus alten Inschriften, die gefunden worden sind, von Zünften für Bronzeschmiede, Sandalenmacher, Tuchmacher, Färber. Und wenn man sein Handwerk ausüben wollte, dann musste man sich eben einer solchen Zunft anschließen und mitmachen. Was hat Mitmachen bedeutet? In der Gesellschaft damals wurde der römische Kaiser wie Gott verehrt. Und wenn man Teil der Gesellschaft sein wollte, dann musste man sich an diesem Kaiserkult beteiligen. Und wenn man in Thyatira wirtschaftlich erfolgreich sein wollte, dann musste man sich einer Handwerkszunft anschließen und am Zunftleben teilnehmen. Was hat das bedeutet? Alle diese Zünfte haben eine antike Gottheit verehrt. Und am Zunftleben teilnehmen hat bedeutet, dass man diese antike Gottheit anbetet, verehrt und ihr opfert. Und wie Uli uns in der letzten Woche schon beschrieben hat, war das eben mit Tempelprostitution und überhaupt mit sexuellen Ausschweifungen verbunden. Das hat dazugehört, wenn man mitmachen wollte. Und ihr könnt euch daher vorstellen, unter welchem Druck die Christen damals gestanden haben. Für sie hat sich die Frage gestellt, mitmachen und ein sicheres und gutes Leben haben oder nicht mitmachen und nicht am Wirtschafts- und Gesellschaftsleben teilhaben, vielleicht sogar verfolgt oder hingerichtet zu werden. In dieser Situation richtet Jesus also den Brief an die Gemeinde in Thyatira. Und diese Gemeinde, die muss eine vorbildliche Gemeinde gewesen sein. Wir lesen, wie sehr Jesus die Gemeinde in Vers 19 lobt, wirklich mit den wärmsten Worten. Er schreibt, er kennt ihre Werke und diese Werke werden sogar mehr. Er kennt ihre Liebe, ihren Glauben, ihren Dienst und ihr standhaftes Ausharren. Was wir an der Gemeinde sehen, das sind die drei christlichen Tugenden. Glaube, Liebe und Hoffnung. Glaube und Liebe werden in Vers 19 direkt erwähnt und Hoffnung das standhafte Ausharren, das da erwähnt wird, das ist wohl die Frucht oder die Auswirkung von einer starken Hoffnung. Glaube, also Jesus und seinen Zusagen, Vertrauen ist vorhanden. Liebe, also im Vertrauen auf Jesu Zusagen zu leben, ihn beim Wort zu nehmen, sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen, ist vorhanden und zeigt sich an den Werken, an dem Dienst in der Gemeinde. Und Hoffnung, also das Vertrauen, dass Jesus seine Zusagen auch wirklich erfüllen wird, ist vorhanden und das zeigt sich am Ausharren dieser Gemeinde in der Verfolgung. Vor einigen Jahren ist unser Sohn Jonas nach Wien gezogen, um dort zu studieren. Wir kennen die Gemeindelandschaft in Wien nicht. Wenn wir aber von einer Gemeinde gewusst hätten, die solche Qualitäten hat, wie sie Jesus an der Gemeinde in Thyatira lobt, wir hätten Jonas diese Gemeinde wärmstens empfohlen. Es ist also eine prachtvolle, eine starke, eine gesunde Gemeinde. Alles ist da, was man auf die Checklist für eine gesunde Gemeinde, für eine biblische Gemeinde setzen würde. Doch ist in dieser Gemeinde wirklich alles in Ordnung? Es ist eben nicht alles in Ordnung. Jesus sieht tiefer und die Gemeinde ist in Gefahr und deswegen warnt er die Gemeinde. Die Warnung. Im ersten Vers unseres Abschnitts, in Vers 18, erinnert Jesus die Christen in Thyatira an etwas, das sie offenbar vergessen haben. Jedenfalls manche von ihnen scheinen das vergessen zu haben. Wir lesen in Vers 18, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass er Augen hat wie eine Feuerflamme. Ihr erinnert euch an die Begegnungen von Jesus mit den Pharisäern, wie sie regelrecht verfallen sind, wenn er sie mit dem durchdringenden Blick angeblickt hat, immer dann, wenn sie ihm in ihrer Hartherzigkeit und in ihrer gesetzlichen Selbstgerechtigkeit entgegengetreten sind, wenn er jemanden am Sabbat geheilt hat, am Ruhetag. Wenn seine Augen damals, als er auf der Erde gelebt hat, so eine Wirkung auf die Menschen gehabt haben, welche Wirkung müssen sie dann jetzt erst haben, jetzt, wo er auferstanden und verherrlicht ist? In Vers 23 erinnert Jesus die Christen in Thyatira noch etwas. Ich bin, der Nieren und Herzen erforscht, und ich werde einem jeden von euch nach seinen Werken geben. Er ist es, der Herzen und Nieren erforscht und der gerecht richten wird. Mit seinen Augen wie eine Feuerflamme blickt er unter die Oberfläche, unter den schönen Schein, und er sieht, was dort verborgen ist. Er ist der Herzenskenner. Er ist der Herzenskenner und er sieht unsere verborgenen Gedanken und unsere Motivationen. Nicht nur, was wir tun, er sieht in unser Innerstes, was wirklich dahinter steckt. Und das scheinen einige in Thyatira vergessen zu haben. Vielleicht haben sie auch gedacht, dass Jesus, sanft wie er ist, sie in ihrer Situation schon verstehen wird. Es ist eben in dieser Welt oft so, dass man Kompromisse machen muss, oder? Es ist oft so, dass man mitmachen muss, dass man sich anpassen muss, weil man sonst aneckt, weil man sonst nicht mehr dazugehört. Es ist doch so, dass es nicht nur Schwarz und Weiß gibt, es gibt auch Graubereiche, die man nutzen kann, oder? Aber ist das wirklich so? In der Gemeinde in Thyatira hat sich etwas Unangenehmes breit gemacht und offenbar hat niemand eingegriffen. Wir lesen in Vers 20, doch ich habe an dir auszusetzen, dass du die Frau Isabel gewähren lässt, die sich für eine Prophetin ausgibt und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopferfleisch zu essen. Ich denke, als der Brief in der Gemeinde in Thyatira vorgelesen worden ist, werden einige sehr betroffene Gesichter gemacht haben. Denn was kritisiert Jesus hier? Was er kritisiert, das ist, dass die Gemeinde toleriert hat, was für Jesus vollkommen untolerierbar ist. Die Gemeinde hat toleriert, was für Jesus vollkommen untolerierbar ist. Und was ist das? Offenbar hat es in der Gemeinde in Thyatira eine Frau gegeben, die einen sehr negativen Einfluss auf die Gemeinde gehabt hat. Es wird eine reale, also eine wirkliche Frau gewesen sein, aber höchstwahrscheinlich wird sie nicht Isabel geheißen haben. Jesus verwendet den Namen symbolisch. Er verwendet ihn symbolisch, um klarzumachen, was das Problem mit dieser Frau und mit ihrem Einfluss war. Und damit wir diese Warnung verstehen können, müssen wir im Alten Testament nachlesen, wer diese Isabel war. Wir lesen von Isabel im ersten und im zweiten Buch Könige. Isabel war die Tochter des Königs von Zion und sie war eine Anhängerin von Baal. Das ist ein phönizischer Fruchtbarkeitsgott. Und zum Schaden von Israel hat der israelitische König Ahab Isabel geheiratet. Und nach der Hochzeit hat sie begonnen, ihre Lehre und ihren Einfluss in Israel zu verbreiten. Sie hat den Baalskult eingeführt und gefördert. Und der schwache König Ahab hat sie nicht aufgehalten, sondern sogar mitgemacht. Isabel hat Israel mit dem Baalskult regelrecht infiziert. Israel hat Baal nicht statt dem wahren Gott angebetet, sondern sowohl Gott als auch Baal. Und der Prophet Elia, wir lesen das in 1. Könige 18, 21 bis 22, der Prophet Elia hat dem Volk Israel daher vorgeworfen, nach zwei Seiten zu hinken oder zu schwanken. Und Jesus kritisiert an der Gemeinde in Thyatira genau diese geteilte Loyalität. Genau das ist es, was er kritisiert. Er kritisiert, dass die Gemeinde nichts gegen diesen Einfluss unternommen hat. Den Einfluss von dieser falschen Prophetin, die für dieses Schwanken nach zwei Richtungen verantwortlich war, für diese geteilte Loyalität. Wir wissen nicht genau, was diese Isabel gelehrt hat. Aber offenbar hat sie die Menschen verführt, an der Verehrung der antiken Götter teilzunehmen. Das Problem war also, dass die Christen an dem gottlosen Treiben in der Stadt beteiligt haben, dass sie mitgemacht haben. Was sie damit aber aufgegeben haben, das war Heiligkeit. Sie haben Heiligkeit aufgegeben. Wenn wir Christen werden, dann nimmt uns Gott so an, wie wir sind. Er nimmt uns an, wie wir sind. Doch er lässt uns nicht so. Er lässt uns nicht so. Er verändert uns. Und die Bibel beschreibt, dass wir neue Geschöpfe sind. Wir sind eine neue Schöpfung. Heilig sein bedeutet für Gott abgesondert sein. Und das ist etwas, wofür Jesus sein Leben hingegeben hat, um uns aus dieser Welt herauszureißen, um uns für Gott abzusondern. Galater 1,4. Die Herausforderung für uns ist, dass wir aber weiter in dieser Welt leben. Und wie wir mit dieser Situation umgehen sollen, das drückt Jesus selbst am besten aus. Wir lesen im Johannesevangelium in Kapitel 17, dass wir in dieser Welt leben, aber nicht von dieser Welt leben sollen. Wir leben in dieser Welt, aber wir sollen nicht von dieser Welt leben. Jesus meint damit, dass wir eben weiterhin in dieser Welt leben, dass wir uns aber nicht von dieser Welt bestimmen lassen sollen, nicht von der Welt abhängig sein sollen, nicht was in dieser Welt als gut und richtig und erstrebenswert gilt, soll uns ausmachen und soll unser Leben ausmachen, sondern Gott selbst soll unser Leben bestimmen. Und dieses Heiligsein, diese Heiligung, das ist, was Gott will. Das ist sein Plan für uns. Und das ist etwas, an dem alle drei Personen des dreieinen Gottes, alle drei Personen der Gottheit, die wir anbeten, mitwirken. Gott Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Gott Vater hat uns in Christus erwählt, heilig vor ihm zu sein. Und zwar bevor er das Universum geschaffen hat. Epheser 1, 3 und 4. Jesus, Gottes Sohn, hat sein Leben geopfert, damit wir heilig vor Gott stehen können. Hebräer 10, 10. Und der Heilige Geist wirkt diese Veränderung in uns, diese Wesensveränderung, diese Heiligung in unserem Inneren. Epheser 5, 22 und die folgenden. Verstehst du jetzt, warum Jesus diese falsche Prophetin in Thyatira so eindringlich warnt, wie wir das da lesen. Ihre Botschaft war ein Angriff auf das Evangelium und die Freiheit, die du hast, die Freiheit, die du durch das Evangelium hast. Ihre Botschaft war ein Angriff auf Gottes Plan für dich. Es war ein Angriff auf Gottes Plan für seine Kinder. Offenbar hat diese Isabel behauptet, dass sie neue Erkenntnisse hat, dass sie die Tiefen des Satans kennt. Also wohl sowas wie, dass sie irgendwie reifer ist, tiefere Erkenntnis eben hat und weiter ist, dass sie größere Freiheit kennt und dass sie deswegen offener leben kann als die anderen in der Gemeinde in Thyatira. Und sie hat eine falsche Freiheit vermittelt. Und diese Botschaft, die muss unglaublich verlockend gewesen sein, denn nach ihrem Weg konnte man die antiken Götter anbeten und gleichzeitig Teil von Gottes Gemeinde sein. Was sie versprochen hat, das war, dass man das Beste aus zwei Welten, das Beste aus zwei Reichen haben kann. Man kann gleichzeitig Teil des Römischen Reiches sein mit allen Vorteilen und man kann gleichzeitig auch Teil vom Reich Gottes sein mit allen Vorteilen. Mit seiner Warnung macht Jesus aber deutlich, dass er das anders sieht. Und wir sehen, wie barmherzig Jesus ist. Die Warnung klingt drastisch, aber seht ihr, dass es da dreimal vorkommt, dass er sie zur Buße auffordert und offenbar hat er sie schon vorher aufgefordert, bevor diese Warnung in dem Brief an die Gemeinde in Thyatira gerichtet wird. Isabel und ihre Anhänger sollen aufhören und umkehren oder Jesus wird sie stoppen, er wird sie richten. Die Warnung von Jesus ist heute genauso aktuell wie damals. Wir stehen heute unter einem ähnlichen Druck wie die Christen in Thyatira. Auch heute ist unser Leben viel angenehmer, wenn wir mitmachen, wenn wir teilnehmen am Leben der Gesellschaft, wenn wir nicht unterscheidbar sind von allen anderen Menschen in der Gesellschaft. Und auch die Botschaft der Isabel von Thyatira hat sich nicht verändert. Nur, dass sie heute von ungezählten männlichen und weiblichen Thyatirern über das Internet und auf allen anderen Kanälen verbreitet wird. Es ist derselbe Angriff auf die Heiligkeit, derselbe Angriff auf das Evangelium. Genau wie Isabel das in Thyatira versucht hat, wird uns heute eingeredet, dass es eine unnötige Enge und Gesetzlichkeit ist, wenn wir versuchen, Gott zu gehorchen und sein Wort in der Gesamtheit ernst zu nehmen. Es passiert nur viel subtiler. Es wird nicht gesagt, du hast alle Freiheit und kannst auch Götzen anbeten oder jede sexuelle Unmoral begehen. Es ist ein viel subtilerer Angriff. Es wird uns eingeredet, da ist mehr Freiheit. Uns ist doch vergeben. Und Jesus ist unser Begleiter in diesem Leben, in dieser Welt, in allen Lebenslagen. Es wird uns gesagt, Jesus geht mit uns mit, so als wär er unser Nachfolger und nicht wir seine Nachfolger. Das ist aber nicht die lebensrettende und lebensverändernde Botschaft der Bibel. Das ist nicht die lebensrettende und lebensverändernde Botschaft der Bibel. Das ist die Botschaft der Isabel. Johannes beschreibt im ersten Kapitel der Offenbarung die Vision, die er gesehen hat. Da waren Leuchter, sieben Leuchter. Und Jesus hat sich inmitten dieser Leuchter bewegt. Und Jesus erklärt Johannes, dass diese Leuchter für seine Gemeinden stehen. Diese Briefe richtet Jesus an seine Gemeinden, damit sie in der Welt leuchten. Und wie leuchten die Gemeinden in der Welt? Andrew Page hat einmal die Geschichte erzählt von einem jungen Christen, der zu einem Nichtchristen in eine WG gezogen ist. Und der Nichtchrist, Reinhard lacht schon, er kennt die Geschichte, der Nichtchrist hat gewusst, dass der andere ein Christ ist. Und deswegen hat er gleich am Anfang klargestellt, dass er nicht evangelisiert werden will. Er will von diesem Jesus nichts hören. Kein Wort von dieser Bibel und von diesem Jesus. Und nach einiger Zeit hat Andrew die WG besucht und er hat den Nichtchristen gefragt, wie das Zusammenleben mit dem Christen ist. Und der Nichtchrist hat gesagt, unerträglich. Es ist schrecklich, es ist nicht auszuhalten. Und Andrew hat nachgefragt, wieso das so ist, ob der ihn dauernd evangelisiert, ob er nur Bibelgeschichten hört, nur von Jesus hört. Und der andere, dieser Nichtchrist, hat dann gesagt, nein, das ist es nicht. Aber immer, wenn er mit mir redet, höre ich Jesus. Und immer, wenn ich ihn ansehe, sehe ich Jesus. Offensichtlich hat dieser junge christliche Mann nichts von dieser Freiheit, von dieser falschen Freiheit gehalten. Er hat in der Welt gelebt, aber nicht von der Welt. Er war anders, weil Gott begonnen hat, ihn zu verändern. An ihm war sichtbar, was der Heilige Geist in uns hervorbringt, wenn wir ihn nicht trüben. Noch einmal Galater 5. Die Früchte des Geistes sind eben Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Beständigkeit oder Selbstbeherrschung, je nach Übersetzung. Dieser junge Mann hat geleuchtet. Er hat geleuchtet nicht, weil Jesus ihn begleitet hat, sondern weil Jesus in ihn eingegossen war durch den Heiligen Geist. Weil Jesus in ihn eingegossen war durch den Heiligen Geist. Und weil der Heilige Geist begonnen hat, ihn zu verändern, von innen nach außen. Und wenn unsere Gemeinde leuchten soll, wie einer dieser sieben Leuchter, dann müssen wir die Warnung von Jesus ernst nehmen. Wir dürfen nicht tolerieren, was für Jesus absolut untolerierbar ist. Die Zusage. Was bedeutet es für uns ganz praktisch? Jesus gibt die Antwort hier in den Versen 24 und 25. Ich lege euch keine weitere Last auf, nur haltet das fest, was ihr besitzt, bis ich komme. Haltet das fest, was ihr besitzt, bis ich komme. Allen, die sich nicht täuschen haben lassen, legt Jesus keine andere Last auf. Sie sollen festhalten, bis er wiederkommt, was sie schon haben. Sie sollen festhalten, was sie schon haben. Mit anderen Worten, was die Christen in Thyatira lernen mussten und was wir lernen müssen, das ist, in Jesu Gegenwart zu leben. Und zwar nicht in der Gegenwart von einem Trugbild, sondern in der Gegenwart des wirklichen Jesus Christus, des Sohn Gottes, so wie er sich selbst in der Bibel beschreibt. Wir müssen uns bewusst machen, dass er Augen hat wie Feuerflammen. Wir müssen uns bewusst machen, dass er nicht nur sieht, was wir tun und wenn wir es im Verborgenen tun, sondern dass er unseren Verstand, unsere Motivationen, unsere Emotionen, unsere Antriebe kennt. Er weiß, was wirklich hinter allem steckt. Er sieht uns, ob wir sitzen oder aufstehen. Egal, wo auf der Welt wir sind, am höchsten Berg, unter der tiefsten Tiefsee, er ist dort und wir können seiner Gegenwart nicht entgehen. Seine Augen wie eine Feuerflamme, die sind auf uns und die sehen unser Innerstes. Wie geht's dir, wenn du dir das bewusst machst? Wie geht's dir, wenn du daran denkst, dass Jesus dich ständig sieht? Beunruhigt dich das? Bist du besorgt wegen dem, was Jesus da sieht? Der Apostel Johannes, der so eine innige Beziehung zu Jesus gehabt hat, als der auf der Erde gelebt hat, der im Johannesevangelium aufgeschrieben hat, was er mit Jesus erlebt hat und was er von Jesus gehört hat, der drei Briefe über die christliche Liebe geschrieben hat, durch den Gott geheilt hat. Von diesem Johannes haben wir im ersten Kapitel in Vers 17 gelesen, dass er wie tot zu Jesu Füßen gefallen ist, als er ihn gesehen hat, mit diesen Augen wie eine Feuerflamme. Wie können wir bei Jesu Blick unter unsere Oberfläche, unter unseren schönen Schein bestehen? Durch nichts, was wir tun. Durch nichts, worum wir uns noch so sehr bemühen. Wir können wir können das nur, indem er uns vielleicht kann man die nächste Folie einblenden, dann können Sie selbst lesen. Wir können das nur, indem er uns die Hand auf die Schulter legt und sagt, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Wir können das nur durch seine Gnade. Wir können das nur, indem wir festhalten, was er uns als Gnade schon geschenkt hat. Und genau dazu fordert Jesus auf. Er legt uns keine neue Last auf. Er fordert uns auf, an dem festzuhalten, was wir haben. Und was wir haben, das ist das Evangelium. Was wir haben, ist Rettung durch Gottes Sohn. Rettung durch sein vollkommenes Leben. Rettung durch seinen Tod am Kreuz, wo er bezahlt hat, wo er zur Sünde gemacht worden ist, wo diese Übertragung von seiner Gerechtigkeit auf uns passiert ist. Du stehst gerechtfertigt vor Gott, wegen dem, was Jesus getan hat, weil er für deine Schuld bezahlt hat. Und alle, die sein Opfer im Glauben annehmen, sind dadurch frei von Gottes Gericht und seine Kinder. Und unser Vater im Himmel hat uns den Heiligen Geist gegeben, der in uns wohnt und durch den wir mit Jesus verbunden sind. Und durch den wir frei sind von der Herrschaft der Sünde. Das sind die zwei Freiheiten, die wir haben, die zwei Freiheiten aus dem Evangelium. Die Freiheit vor Gottes Gericht und die Freiheit, Gott zu gehorchen, weil unsere alte Natur uns nicht mehr beherrscht. Wir sind Gottes Kinder, wir sind angenommen und wir gehorchen ihm nicht, um von ihm angenommen zu werden, sondern weil wir von ihm angenommen sind. Wir gehorchen ihm nicht, um von Gott angenommen zu werden, sondern weil wir von Gott angenommen sind. Jesus weiß, welche Folgen es für die Christen in Thyatira gehabt hat, keine Kompromisse einzugehen, nicht mehr mitzumachen. Und er weiß auch, welche Folgen es für dich und für mich haben wird, wenn wir keine Kompromisse mehr eingehen, wenn wir nicht mehr mitmachen. Und deswegen lenkt er den Blick am Ende von unserem Abschnitt auf die Zukunft. Denen, die bis Jesus wiederkommt, festhalten, gibt er zwei Zusagen. Wir lesen das am Ende unseres Abschnittes. Die erste Zusage finden wir in den Versen 26 und 27. Das ist die Zusage, mit Jesus zu herrschen. Und die zweite Zusage, die finden wir in Vers 28 und die wirkt auf den ersten Blick etwas unverständlich. Denn er verspricht, dass er den Morgenstern geben wird. Was ist der Morgenstern? Oder besser, wer ist dieser Morgenstern? Die Antwort gibt Jesus selbst ganz am Ende der Offenbarung, in Kapitel 22, in Vers 16. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Ich, Jesus, ich bin der glänzende Morgenstern. Jesus ist der Morgenstern. Was Jesus uns dazu sagt, das ist er selbst. Er selbst. Und was uns noch zusagt, ist die Vollendung von seinem Plan mit uns. Und diese Vollendung von Gottes Plan für sein Volk, das ist das Leben in einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Du kannst in Offenbarung 21 und 22 nachlesen, wie das sein wird. Allen, die festhalten, was sie schon haben, die an Jesus als ihrem Herrn und Gott festhalten, die ihm gehorchen und ihn anbeten, die werden dort sein. Es wird dort kein Leid mehr geben, keinen Schmerz, keine Tränen und keinen Tod. Wir werden von Gott Wasser des Lebens bekommen, das direkt von ihm wegfließt. Und das bedeutet, wir werden ein vollkommenes und ein erfülltes Leben haben. Es wird keinen Fluch mehr geben, also keine Sünde und auch nicht die Folgen der Sünde. Vor allem aber werden wir Gott sehen. Wir werden Gott sehen von Angesicht zu Angesicht. Willst du das? Willst du das? Wenn Jesus dein Herr und dein Gott ist, dann halt fest, was du schon hast. Halt fest, was dir von Gott schon geschenkt ist. Halt fest an der Freiheit des Evangeliums, an der Freiheit von dem Gericht und der Freiheit von der Herrschaft unserer alten Natur. Und lass dir nicht einreden, dass es eine größere und höhere Freiheit gibt. Gott möchte dir ewiges Leben schenken, Leben in Fülle. Wenn Jesus noch nicht dein Herr ist, wenn du ihn noch nicht kennst, wenn er nicht dein Herr und dein Gott ist, dann komm zu ihm jetzt. Lass dein altes Leben hinter dir und kehr um. Komm zu ihm. Was er dir anbietet, ist vollkommene Erfüllung in einem ewigen Leben bei ihm, von Angesicht zu Angesicht. Jesus, vielen Dank für diesen Blick in unsere Gegenwart und in unsere Zukunft. Danke, dass du dein Leben dafür gegeben hast, um uns von dem Gericht und aus der Sklaverei, unter der wir gestanden haben, sind, zu befreien, aus der Sklaverei unserer alten menschlichen Natur. Danke für die Zukunft, die du uns schenkst. Danke für dieses ewige und erfüllte Leben bei dir. Und bitte lass unsere Sehnsucht, dich von Angesicht zu sehen, dich zu sehen, so wie du bist, immer noch größer werden. Amen.